Gut, denn dann wollen wir weiterfahren in unserem Thema. Das neue Blatt solltet ihr haben. Ich schaue noch kurz zurück auf den letzten Teil. Wenn jemand braucht, gibt es dort noch vom letzten Mal, vom Skript, die vier vorhergehenden Seiten. Wir sind bei dem Teil Nachfolge praktisch, beginnend dort ab Seite 57. Ich hoffe, dass es deutlich wird, dass es in diesem Teil eigentlich, wie bisher eigentlich auch schon so weit, um Prinzipien geht, um biblische Prinzipien. Die Bibel ist nicht wie ein Kochbuch, wo jede Zutat genau immer erwähnt wird, für jeden Bereich des Lebens, sondern in vielen Teilen ist die Bibel voller Prinzipien, die wir selber in der Kraft auch des Heiligen Geistes, geschult durch das Wort Gottes, richtig anwenden sollen, wenn wir Dingen in unserem praktischen Alltag begegnen. Und darum ist es so wichtig, biblische Prinzipien zu kennen, möglichst gut zu kennen. Und was sind biblische Prinzipien? Eigentlich können wir sagen, es ist nichts anderes als biblische Schlüsselstellen. Das ist ja das Entscheidende, dass das Wort Gottes direkt redet. Also biblische Prinzipien sind biblische Schlüsselstellen, wichtige Stellen, die eben wie ein Prinzip wirken. Wenn wir das verinnerlichen, können wir das auf viele Lebensbereiche anwenden. Es gibt biblische Schlüsselstellen, die können wir auf alle Lebensbereiche anwenden. Und das macht es so wertvoll, auch wenn die Bibel nicht über moderne Dinge spricht. Sie spricht sehr deutlich über ihre Prinzipien, so dass wir genau wissen können, was richtig oder was falsch ist. Und darum soll es uns heute Abend noch einmal gehen. Wir haben das letzte Mal begonnen mit ganz zentralen Bibelstellen, damit wir sie anwenden auf die wichtigen Gebiete. Wir haben wichtige Gebiete aufgezählt, die in dieser Welt so wichtig sind, weil es geht uns ja um das Thema Weltlichkeit, Weltförmigkeit und eben dieses starke Befehl des Wortes Gottes, dass wir uns absondern sollen von dieser Welt. Und da haben wir uns gefragt, was sind denn die wichtigen Themen in dieser Welt? Sie sind dort ja aufgeführt auf Seite 57. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch Gedanken gemacht hat und vielleicht noch wichtige Gebiete, die ich vergessen habe, im Sinn gekommen ist. Das wäre dann sonst noch interessant zu hören. Dort sind diese Gebiete aufgezählt: Kleidung, äußere Erscheinung, alles Dinge, ja, dass wir es im Hinterkopf haben, die für diese Welt überaus wichtig sind. Überaus wichtig, tagtäglich das Thema, die Themen, aber die gleichzeitig an und für sich nicht einfach falsch sind oder schlecht sind, aber die ein hohes Potenzial zum Missbrauch und zur Schlechtigkeit, zur Bosheit haben. Eben dazu gehört Kleidung, Äußeres, dazu gehört Besitz, Geld. Geld ist für sich genommen nicht bereits böse. Wenn wir Geld brauchen, um zu leben, um die Miete zu zahlen und so weiter, dann ist dieses Geld, das wir brauchen, nicht an und für sich böse. Aber es kommt uns sofort in den Sinn, was die Bibel über das Geld sagt. Dass es ein Mammon ist, dass es ein Götze ist. Also da sehen wir, wie nahe der Missbrauch zum Neutralen ist, wie nahe eben das Sündige, das Weltförmige ist, ein sehr, auch sehr wichtiges Beispiel natürlich die Sexualität, alles, was damit zusammenhängt. Welch ein Thema in dieser Welt. Ausbildung, Karriere, Beruf, diese ganze Gruppe. Welch ein Thema in dieser Welt. Wie wichtig, dass wir da ein biblisches Grundgerüst haben, biblische Prinzipien, wie wir, was wir für eine Einstellung dazu haben. Dann Macht, Geltung, Einfluss und so weiter. Essen, Freizeit, Ferien, Sport, alles wichtige Gebiete, Medien, alles, was damit zusammenhängt, Filme, Musik. Die Musik ist nicht für sich genommen schon böse. Es gibt gute Musik, aber es gibt Musik, die per se schon böse ist, tatsächlich. Und da müssen wir die biblischen Prinzipien scharf anwenden. Auch Freundschaften, Beziehungen ist so ein grosses Thema. Es gibt sicher noch weitere. Und diese Dinge sind eben nicht dasselbe wie Weltlichkeit. Aber sie haben ein hohes Potenzial, sofort auch uns Christen zur Weltförmigkeit zu verführen, wenn wir nicht die biblischen Prinzipien dazu anwenden. Wir haben gesehen, dass es zwei grundlegende Bibelstellen gibt, dazu eben 1. Johannes 2, 15 bis 17, Jakobus 4, 4. Wenn wir vielleicht 1. Johannes noch einmal kurz aufschlagen. Sicher auch eine Stelle, die sehr wertvoll ist, wenn man sie auch auswendig einfach im Kopf hat, möglichst aber auch im Herzen hat und sie intus hat. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wichtig hier zu verstehen, was die Bibel meint mit Welt, dass sie nicht genau dasselbe meint an jeder Stelle. Der Zusammenhang macht es klar. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist nicht die gleiche Welt. Das ist ja logisch, wie hier gemeint ist. Wenn da steht, habt nicht lieb die Welt. Und Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Das ist ja logisch, es muss etwas anderes gemeint sein. Johannes 3,16 spricht von der Menschheit, von der ganzen Menschheit auf dieser Welt. Alle Generationen zurück und alle, die noch kommen werden. So sehr hat Gott sie geliebt, dass es seinen Sohn Jesus Christus gab, um sie zu erlösen. Und hier ist die Welt im Sinne des Systems, das Satan, wo Satan dahinter steht, gemeint, diese Welt, die Satan dem Herrn Jesus gezeigt hat. All diese Städte, schau, ich gebe sie dir, schau, was da läuft. Das ist diese Welt, die hier gemeint ist, die wir nicht lieb haben sollen. Und es ist ja ein eindringliches Gebot hier. So ein typisches Apostel-Johannes-Gebot, schwarz-weiß. Entweder schwarz oder weiß. Es gibt nichts dazwischen. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nur noch ein bisschen in ihm. Nein, nicht in ihm. Die Liebe zum Vater ist nicht in ihm, wenn jemand die Welt lieb hat. Typisch Apostel Johannes. Klar, fadengrad, konkret. Kompromisslos. Es ist ein unvereinbarer Gegensatz, die Liebe zur Welt und die Liebe zum Vater. Das sind zwei Dinge, die sind nicht synchronisierbar oder zusammenbringbar in einem Menschenleben. Das ist ein totaler Gegensatz. Entweder sind wir beherrscht von der Liebe zum Vater oder wir sind beherrscht von der Liebe zur Welt. Wir haben dann die drei Hauptbestandteile dieses Weltsystems gesehen. weil das ist wichtig. Es steht ja hier, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Also da könnten wir sagen, habt nicht lieb irgendetwas, was Teil dieses Weltsystems ist. Keinen Bestandteil dieser Welt sollen wir lieben, wenn da steht, noch das, was in der Welt ist, was diese Welt ausmacht. Und dann zählt er diese drei großen Themen auf, was diese Welt ausmacht, diese gefallene, sündige Welt, das verdorbene Weltsystem, die Weltförmigkeit, die Weltlichkeit, wie man das auch immer nennen will. Das ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Wir haben dieses wichtige griechische Wort gesehen, Epithymia, Lust, Begierde, das auch für sich genommen nicht unbedingt nur negativ ist. Es gibt einige Stellen im Wort Gottes, wo das positiv gemeint ist. Paulus hatte Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Und der Herr Jesus hatte Lust darauf, dieses Mal noch das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammenzunehmen, um gestärkt zu werden durch die Gemeinschaft mit Menschen. Stellen wir uns das vor seinem schweren Gang ans Kreuz. Aber doch die überwiegende Mehrzahl von diesem Begriff, wo es negativ gebraucht wird. Oft mit einem Zusatz eben die Lust des Fleisches. Oder manchmal steht der Wille des Fleisches, oder die Lüste des Herzens meint auch dasselbe, die Lüste des Fleisches. Es sind grundsätzlich alle Begierden, alle bösen Lüste, die oft ja auch mit unserer Gedankenwelt sehr viel zu tun haben. Dazu möchten wir kurz aufschlagen, Epheser 2, Vers 3. Und da merken wir einmal mehr, dass unsere Gedankenwelt so zentral wichtig ist. Wir werden es dann auch sehen bei der Römer 12 Stelle. Da steht in Epheser 2, Vers 3, unter ihnen, also unter den Söhnen des Ungehorsams, den verdorbenen Weltmenschen, führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches oder Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir sehen, die Lust des Fleisches, unser verdorbener Wille hat sehr viel mit unserer Gedankenwelt zu tun. Die Gedanken steuern uns, die Gedanken selber werden gesteuert von unserem Innersten, von unserem Herzen, über die Gedanken und dann kommt es zum Wunsch oder zur Tat. Vielleicht auch, wenn wir an letzten Sonntag denken, natürlich noch ein wichtiges positives Beispiel für Lust im Alten Testament, Psalm 37, 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Vielleicht die wichtigste Stelle im positiven Sinn überhaupt in der Bibel. Habe die Lust am Herrn, ein großes Thema. Die Augenlust, alle bösen Begierden, die über die Augen ausgelöst werden. Und da müssen wir uns bewusst sein, das sind viele, viele. Wir sind so augengesteuert. Wenn wir denken, wie vieles hören wir irgendwo, sehen nichts, aber dann löst das eine Begierde aus. Das ist viel, 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 viel weniger als das, was uns über unsere Augen eindringt. Und böse Begierden, besitzergreifende Begierden auslöst. Und der dritte so wichtige Begriff, der Hochmut des Lebens. Wir haben dieses Wort angeschaut, alazoneia, für Hochmut. Es kommt nur an zwei Stellen vor, hier im 1. Johannes 2 und dann im Jakobus 4,16. Dort steht, jetzt rühmt ihr euch. Ist auch ein Vorwurf, eine kritische Bemerkung von Jakobus, wenn die Menschen einfach so planen. Ja, ja, wir machen das und nächstes Jahr planen wir das und gehen auf Geschäftsreise und so weiter. Und dann sagt Jakobus, jetzt rühmt ihr euch in eurem Übermut oder Hochmut, das gleiche Wort wie hier. Und eigentlich eine viel bessere Übersetzung als Übermut oder Hochmut. Es ist so ein starkes Wort, ein Wort, das meint, dass sich die Person total in den Mittelpunkt setzen will. Also sozusagen total rücksichtslos, egoistisch, prahlerisch sich der ganzen Umgebung präsentiert. Das ist gemeint mit diesem Wort Hochmut hier. Darum ist eine gute Übersetzung, wie es in einigen Bibeln ist, Prahlerei. Es drückt genau das aus. Die Prahlerei des Lebens. Wenn wir in die Medien schauen, was ist anders, was läuft anders ab in der Welt als die Prahlerei des Lebens? So, treffender Ausdruck. Gott hat genau gewusst, wie es einmal sein wird in der Endzeit. Wie nie zuvor. Eine Prahlerei des Lebens auf der ganzen Linie um uns herum. Großtuerei könnte man auch übersetzen. Also diese drei Hauptbestandteile machen die Welt und das System aus. Das sind Prinzipien, die wir behalten müssen, die müssen wir intus haben. Vor was uns die Bibel warnt, vor diesen drei Sachen, da können wir fast alles daran spiegeln. Hat das irgendetwas mit dem zu tun? Dann ist es gut. Dann ist es schlecht für mich und wenn es nichts damit zu tun hat, dann ist es gut für mich. Und es sind ja auch drei Bestandteile, die nicht nur Inhalt der Welt sind, es ist auch Inhalt unserer alten Natur. Das ist ein und dasselbe. Darum sitzt es so tief in uns drin. Ja, so müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle immer wieder in dieser sehr ernsthaften oder vor diese ernsthafte Entscheidung gestellt werden. Entweder folge ich der Welt nach oder ich folge dem Herrn Jesus nach. Beides ist offenbar nicht möglich. Man kann nicht beides gleichzeitig kombinieren. Und jetzt wollen wir auf Seite 61 weitergehen zu einer nächsten ganz zentralen Stelle, Schlüsselstelle, ein biblisches Prinzip im Neuen Testament. So wie diese 1. Johannes 2 Stelle so überaus wichtig ist, ist vielleicht Römer 12, 1 und 2 ebenso wichtig oder noch fast wichtiger. Eine ganz grundlegende Stelle. Wir kommen immer wieder darüber, bei welchem Thema auch immer, irgendwo berührt es immer wieder genau diese Aussagen. Römer 12, 1 bis 2. Nachdem Paulus den Römern diesen gewaltigen Heilsplan Gottes vor Augen gestellt hat, in den bis vorausgegangenen Kapiteln, dieser weltweite Rettungsplan für die ganze Welt, aber auch für jeden Einzelnen dargelegt hat, was passiert, wenn ein Mensch, der keine Chance vor Gott hat, der völlig ungerecht ist vor Gott, verdorben, verloren, wenn er die Gerechtigkeit Christi übertragen bekommt, was mit ihm passiert dann in diesen mittleren Kapiteln. Der Weg des Glaubenswachstums beschreibt dort ab Kapitel 6, Kapitel 7, wo die Verlorenheit sogar des Gläubigen wieder so zum Ausdruck kommt. Diese Chancenlosigkeit gegen das Fleisch zu bestehen, alleine für sich. Ich elender Mensch. Und dann in Kapitel 8, diese Herrlichkeit, die nur, da leuchtet ja nur noch Herrlichkeit auf im Kapitel 8, die beginnt, dass es keine Verdammnis mehr gibt für diejenigen, die in Christus Jesus sind, die nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und dann, wie dieses Leben im Geist beschrieben wird im Kapitel 8. Und dann, wie der Geist Gottes ausholt und noch einmal die ganze Menschheit einbezieht, mit dem Fokus Israel, Kapitel 9 bis 11. Wie Gott seinen Plan erfüllen wird und sich auch wieder seinem Volk zuwendet und wie es reine Gnade ist, dass wir anstelle Israels eingepfropft werden durften. Und dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht wieder ausgerissen werden, steht auch in Römer 9 bis 11. Und dass, wenn schon wir eingepfropft werden, wie viel leichter Israel, wenn es zur Erkenntnis kommt, sich bekehrt, eingepfropft wird in den Baum, dessen Wurzel Jesus Christus ist, der Sohn Davids. Herrlich, unglaublich herrlich, an jeder Ecke. Und nach all diesem sagt jetzt Paulus zu den Geschwistern in Rom: Jetzt, liebe Geschwister, jetzt ermahne ich euch. Ich ermahne euch, Brüder, angesichts all dieser Herrlichkeiten, könnten wir sagen, die aufgezeigt wurden im Römer, angesichts all dieser Herrlichkeiten, dieser Barmherzigkeit Gottes zu uns, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Heißt nichts anderes als, das sei euer logisches Glaubensleben. Das ist der eigentliche Dienst am Herrn. Dass wir unser Leben, unsere Leiber als lebendiges Opfer ihm geben. Wir haben nichts mehr zu sagen. Ihm geben. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Oder seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte den Fokus auf diesen zweiten Vers legen. Was ist die Bedingung, um Gottes Willen zu erkennen? Das sagt dieser Vers so ganz deutlich. Um Gottes Willen zu erkennen, um zu erfassen, was eben gut und wohlgefällig und vollkommen ist vor Gott. Ganz persönlich für mein Leben. Was ist für mein Leben der Wille Gottes? Das ist eine Frage, die muss uns brennend interessieren. Ob wir jetzt 20 oder 40 oder 60 oder 80-jährig sind. Brennend interessieren. Was ist dein Wille, Herr, für mein Leben? Denn das können wir nicht auf der Straße lesen gehen oder im Internet oder irgendwo. Was Gottes Wille ganz persönlich für mich ist. Es gibt Voraussetzungen, das zu erfahren. Und das sagt uns dieser Vers. Die Bedingung ist die Umgestaltung oder Verwandlung mit einem bestimmten Ziel, nämlich zur Erneuerung des Denkens oder der Gesinnung. Und das Ganze, diese Verwandlung, passiert durch die Absonderung von der Welt, von der Weltförmigkeit. In einem kurzen Vers eine überaus große Thematik, geistliche Thematik, wie wir geistlich weiterkommen können. Wir sehen, dass es für Gläubige nur zwei Alternativen gibt, aufgrund von diesem Vers. Es gibt entweder, dass wir dieser Welt gleichförmig werden, das heißt weltförmig werden. Interessantes griechisches Wort dort auch, dieses gleichförmig, syschematzo, da ist das Wort Schema drin. Das bedeutet auch Form irgendwie. Also eine gleiche Form bekommen. Darum ist die Übersetzung gleichförmig vielleicht die beste hier. Dass wir nicht gleichförmig werden wie diese Welt. Dass wir plötzlich die gleiche Form haben, aussehen wie diese Welt. Das ist die erste Alternative. Ein Gläubiger, ich betone, ein Gläubiger kann zu dem werden. Er kann gleichförmig werden dieser Welt. Der Ungläubige ist sowieso immer gleichförmig dieser Welt. Wenn jemand gläubig geworden ist, ändert das. Aber es ist offenbar möglich, dass Gläubige wieder gleichförmig werden können mit dieser Welt. Und die zweite Alternative, wenn wir das nicht wollen, dann muss es zu dieser Umgestaltung kommen. Verwandlung, zu dieser Metamorphose. Und da finde ich auch eine gute Übersetzung, die Verwandlung zur Erneuerung der Gesinnung oder des Denkens. Da steht ja in unserem Text, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Im Griechischen steht keine Präposition dort, sondern nur ein sogenannter instrumenteller Dativ. Das heißt, die Verwandlung, wem werden wir verwandelt? Nämlich der Erneuerung des Denkens. Darum finde ich, ist die Übersetzung zur Erneuerung des Denkens passender als durch. Weil die Verwandlung hat das Ziel, dass unser Denken verändert wird. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine. Wenn wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens, dann müssen wir zuerst unser Denken verändern. Wer hilft uns dabei? Es ist so schwierig, unser Denken als Menschen zu verändern. Das können wir selber nicht. Und verwandelt werden wir. Es ist so schwierig, uns selber zu verwandeln. Versuch das mal, dich zu verändern selber. Und versuch einen Sündigen, einen Menschen zu verändern. Ist unmöglich. Wir müssen verwandelt werden. Wir müssen uns verwandeln lassen. Und diese Verwandlung hat ein Ziel. Es soll ein erneuertes Denken daraus hervorkommen. Und das öffnet uns die ganze weite Tür, um Gottes Willen zu tun, um in seinem Willen zu leben. Wenn wir ein erneuertes Denken haben, eine erneuerte Gesinnung, hat auch mit dem Herzen ganz viel zu tun, die Gesinnung. Aber eben das Wort Nous, das Griechische, beinhaltet ganz fest auch das Denken, das Sinnen, Denken. Und auch da sehen wir wieder, wie zentral die Gedankenwelt ist. Wenn unsere Gedankenwelt vom Geist Gottes erfüllt ist, gesteuert ist, dann ist so viel gewonnen, so viel gewonnen. Und darum ist meiner Ansicht nach diese Verwandlung zur Erneuerung unseres Denkens. Wir schaffen das alleine nicht. Wenn wir eben auch wieder an Psalm 37 denken, habe deine Lust am Herrn. Das ist nur möglich mit einem veränderten Denken. Dass wir lernen, nach dem Lust zu haben, was Gott will. Was er begehrt. Also diese zwei Alternativen, entweder werden wir gleichförmig mit dieser Welt, wenn das so ist, muss uns bewusst sein, das vernebelt das Erkennen von Gottes Willen. Wenn ein Christ nicht aufpasst und mehr gleichförmig wird mit dieser Welt, wird sofort das passieren. Er kann den Willen Gottes gar nicht mehr erfassen. Er nimmt ihn nicht mehr wahr. Wie will er ihn dann tun? Nur der bleibt in Ewigkeit, der den Willen Gottes tut. Wie will er ihn dann tun, wenn sein sein Erkennen vernebelt ist. Das ist zu der ersten Alternative zu sagen und zu der zweiten Alternative, dass wir uns umgestalten lassen, ist auch eine wichtige Wahrheit zu sagen, nämlich die, das ist etwas, das passiert nicht automatisch. Es passiert nicht automatisch. Lasst euch verwandeln zur Erneuerung eures Denkens. Es würde nicht so formuliert sein hier. Wenn das etwas ist, jemand wird gläubig, wird wiedergeboren und ganz automatisch wird er verwandelt in diese Richtung, wie es hier gemeint ist. Wenn das eine geistliche Wahrheit wäre, dann würde das hier nicht so stehen. Da würde diese Ermahnung des Paulus nicht stehen. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Ein Befehl. Ich muss es zulassen. Ich bin gefordert, tatsächlich. Ich muss zulassen, dass ich verwandelt werde. Es passiert nicht automatisch. Wir müssen aktiv nach dieser Verwandlung streben, uns umgestalten zu lassen, und zwar indem wir das Wort Gottes und den Geist Gottes in uns wirken lassen. Es ist nicht schwer, es ist nichts, das kann nur 5% aller Gläubigen erfüllen, sich verwandeln lassen. Nein, das bin ich überzeugt, dass das nicht so ist. Jedem Gläubigen ist es möglich, Gott den Raum zu geben, an uns zu wirken durch sein Wort, durch seinen Geist. Und es bedingt aber eine eifrige Nachfolge. Und diese eifrige Nachfolge, diese Verwandlung, führt zum Erkennen von Gottes Willen. Das Tun des Willens fördert wiederum die Umgestaltung und so weiter. Merken wir diesen verstärkenden Kreis, der da drin ist. Diese Verstärkung, die da unser Herr eingebaut hat in unserem geistlichen Wachstum. Die Umgestaltung führt dazu, dass wir Gottes Willen erkennen können. Es gibt nichts Schöneres als nicht nur Gottes Willen erkennen, sondern ihn zu tun, im Willen Gottes zu leben. Es gibt kein besseres Leben als im Willen Gottes. Und dieses Leben im Willen Gottes verstärkt unser Umgestaltetwerden, hat einen positiven Effekt auf die Umgestaltung in das Bild Jesu Christi. Und diese Umgestaltung führt wieder zu noch besserer Erkenntnis von Gottes Willen. Das finden wir immer wieder, diese Verstärkungskreise, die im geistlichen Wachstum eingebaut sind. Ja, es ist unmöglich, dass Alternative 1 und Alternative 2 im Leben eines Gläubigen gleichzeitig ablaufen können. Das heißt, gleichförmig werden wie die Welt und sich umgestalten lassen, verwandeln lassen. Beides gleichzeitig. Funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Nun, sich nicht diesem Weltlauf anpassen, bedeutet nicht zulassen, dass diese Welt mich formt. Wenn ich nicht dieser Welt gleichförmig werde, dann darf ich eben nicht zulassen, dass die Welt mich formt. Sonst formt sie mich in ihr eigenes Bild. Und das passiert sehr rasch. Das passiert sehr fies. Das passiert, ohne dass wir es merken. Wir denken, wir stehen darüber. Das berührt mich nicht. Wenn ich diese und jene Filme schaue, mal hier und dort, ich kann nachher wieder abschalten. Das, was du schaust, zu dem wirst du. Das wird dich umformen, auch wenn du noch so denkst, ich stehe darüber. Die Welt formt uns immer in ihr eigenes Bild um. Und sich nicht diesem Weltlauf anpassen, bedeutet nicht zulassen, dass diese Welt mein Denken und Wünschen prägt. Das darf nicht sein. Und wir wissen, was Inhalt dieser Welt ist. Fleischeslust, Lust der Augen, die Prahlerei des Lebens. Dass diese Dinge mein Denken, mein Wünschen prägen. Und sich nicht diesem Weltlauf anpassen, bedeutet nicht zulassen, dass diese Welt mich nährt und weidet. Manchmal überlege ich mir, wie muss es für unseren Herrn sein, wenn er viele moderne Christen sieht und unter ihnen hat es sicher hier und da echte Gotteskinder noch. Aber sie sind voll in diesem modernen Christsein. Und er sieht, wie sie sich nähren und weiden lassen von dieser Welt. Er, der gute Hirte. Aus was besteht denn die Nahrung dieser Welt? Aus Dingen, die den Menschen sofort anspringen. Sofort anziehend, mehr als die stärksten Magnete. Eben die Lüste des Fleisches, der Augen, die Prahlerei, die Großtuerei des Lebens. Das ist die Nahrung dieser Welt, mit der sie die Menschen weidet und nährt. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, dass diese Welt auf den Menschen eine so starke Wirkung hat. Und auch auf Gläubige. Auch auf Gläubige wirkt diese Welt sehr stark. Ich habe mir überlegt, was wäre eine gute Formulierung. Ich habe gewählt, missionarisch klebrig. Ist das nicht die Wirkung dieser Welt? Auf die Menschen und ganz besonders auch auf die Gläubigen. Sie wirkt sehr missionarisch. Es gelingt ihr, den Menschen zu packen, ihn mit ihrer Botschaft zu überzeugen. Und wenn der Mensch mal drauf einsteigt, auf diese Botschaft dieser Welt, dann klebt das an, das bringst du kaum mehr weg. Überaus missionarisch klebrig wirkt diese Welt und ihr Inhalt, wenn man ihr Aufmerksamkeit gibt. Dann springt sie einem sofort an. Sie sitzt einem auf. Sie prägt und beeinflusst und haftet einfach an. Und vieles von dem geht eben über unsere Augen. Und so kommt ein überaus großer Druck, auch gerade auch auf junge Gläubige oder ungefestigte Gläubige, so zu werden wieder wie diese Welt. Das ist einfach eine Realität. Wenn jemand gläubig geworden ist, so muss er rasch und gründlich eine Entschlossenheit entwickeln, eine Überzeugung entwickeln, um der Verführung und dem Druck der Welt zu widerstehen. Das ist entscheidend. Eine feste Entschlossenheit und Überzeugung, diesem Druck zu widerstehen, dieser Welt. Und das beinhaltet, das bedingt natürlich einige Handlungen, Veränderungen im Leben. Und es ist ja genau das, was die Neoevangelikale, die moderne Christenheit abgeschafft hat. Genau diesen Widerstand, diese Entschlossenheit, dieser Welt zu widerstehen, genau das hat der Neoevangelikalismus abgeschafft. Das war ihm ein Dorn im Auge, schon damals in den 40er Jahren, als er ins Leben gerufen wurde. Wir wollen nicht mehr die Abgesonderten sein. Wir wollen nicht mehr die Stündler sein. Diejenigen, die schräg angeschaut werden, wo man schon auf einen Blick sieht, das sind gläubige Leute, schon von außen sieht, schrecklich, das wollen wir nicht mehr. Das hat man mit Entschiedenheit abgeschafft. Der Widerstand gegen die Welt. Gegen dieses missionarisch Klebrige der Welt. Im Gegenteil, man lernt die Jugendlichen heute, sei und bleibe Teil dieser Welt. Schrecklich, schrecklich, was die Leiter einmal werden verantworten müssen. Weil sie haben einer ganzen Generation das Wort Gottes vernebelt. Meint ihr, die heutigen Jugendlichen in der modernen Christenheit hätten irgendwie einen wirklich lebendigen Bezug zum Wort Gottes noch? Sie leben eine andere Religion, als wir leben. Es ist ein anderer Glaube geworden. Ein total anderer Glaube geworden. Aber eben, wir müssen aufpassen. Wir müssen uns prüfen in dieser Beziehung. Unser Denken, unsere Lebensbereiche, alle unsere Lebensbereiche überprüfen. Zum Beispiel, wo verbringen wir die meiste Zeit? Es ist gut, wenn ihr diese Fragen mitnehmt auf Seite 62. Wo verbringe ich in meinem gesamten Alltag, probiert das mal zu rekonstruieren, wo verbringe ich wie viele Prozentanteile meiner Zeit? Für viele von uns wird das zum Beispiel der Beruf sein, die Arbeit oder die Schule oder für andere die Zeit zu Hause. Und wie prägt mich das? Wie lasse ich dort zu, dass ich geformt werde nach dem Geist, der dort herrscht, wo ich die allermeiste meiner Zeit im Normalfall verbringe? Was mache ich aktiv gegen diesen Druck dieser Welt, gegen diesen missionarisch klebrigen Druck, wo ich in diesem Ort, wo ich die meiste Zeit verbringe, mit Sicherheit auch ausgesetzt sein werde? Oder die Frage eben, was betrachten wir? Was lesen unsere Augen? Was kommt herein über unsere Augen? Wenn wir schauen, was der Herr Jesus dazu sagt in Lukas 11, wie wichtig die Augen sind. Lukas 11, 34 bis 36 möchte ich lesen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist oder aufrichtig, einfältig, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit einem Strahl dich erleuchtet. Da haben wir wieder so einen positiven Verstärkungskreis. Wow, wenn das so sein könnte. Unser ganzer Leib ist Licht. Er hat keinen finsteren Teil mehr. Was wird da sein? Wie hell wird er sein? Erinnert uns an diesen Vers in Sprüche 4, dass der Weg des Gerechten ist wie das Morgenlicht. Es scheint heller und heller und heller bis zur vollen Tageshöhe. Das kannst du nicht mehr aufhalten, die Sonne. Die steigt auf bis zum höchsten, zum hellsten Punkt. Wie wichtig ist unser Auge, dass es lauter, rein ist. Denn es ist der Eingang in unser Denken und es ist der Eingang in unser Wünschen und es ist der Eingang in unser tiefstes Inneres, in unser Herz. Oder wen hören wir? Was hören wir am meisten in unserem Alltag? Mit wem sprechen wir am meisten? ist mal gut, sich diese Fragen zu überlegen. Rein zeitmäßig, quantum- mengenmäßig. Damit wir prüfen können, was prägt uns wirklich. Und dann werden wir sehr rasch merken, dass der einzige Weg als Christ, nicht in das Bild dieser Welt verwandelt zu werden, also nicht der Welt gleichförmig zu werden, eben die Umgestaltung ist, die Verwandlung zur Erneuerung der Gesinnung des Denkens. Das ist der einzige Weg. Wenn jemand diesen Weg nicht geht, wird er dieser Welt gleichförmig werden. Mit Sicherheit. Es gibt keinen dritten Weg, neutral zu bleiben. Und so beinhaltet das Verwandeltwerden eben die Vermeidung, von dieser Welt beeinflusst zu werden, wo immer möglich. Fliehen vor den angebotenen Lüsten dieser Welt. Wie Petrus das so in einem ganz unscheinbaren Nebensatz erwähnt, im 2. Petrus 1, Vers 4. In diesem ist übrigens auch so ein verstärkender Positivkreis oder Regelkreis, diese Verse 3 bis 8 oder 9. Und da lesen wir im Vers 4, durch welche, nämlich die Erkenntnis von unserem Herrn, durch diese Erkenntnis, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Und jetzt hört euch das mal an. Damit ihr, oder wir dürfen sagen wir, durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werden. Nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde, Epithymia, das kennen wir jetzt gut, durch die Begierde oder Lust, in dieser Welt herrscht. Und da ist die alte Luther auch so herrlich übersetzt. Da steht nämlich in der alten Luther, nicht nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht, sondern dort steht ganz einfach, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Punkt. Vom Griechischen her absolut richtig akkurat übersetzt. Nicht in der Vergangenheit, nachdem ihr entflohen seid, sondern all das trifft zu, so ihr flieht die vergängliche oder verderbliche Lust der Welt. Fliehen der angebotenen Lüste dieser Welt. Diese Umgestaltung, diese Verwandlung, die geschieht ja an uns durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Bibel. Oder wir könnten sagen, indem der Heilige Geist durch die Bibel an mir wirkt. So passiert die Verwandlung. Das heißt, sie ist passiv zwar, ich werde verwandelt, wir können uns nicht selber aktiv verwandeln und trotzdem haben wir einen sehr großen Anteil daran. Wir haben eine große Verantwortung und die besteht darin, dass wir so viel wie möglich uns dem geschriebenen und gepredigten Wort Gottes aussetzen. So viel wie möglich. Es tut mir leid, aber jede verpasste Gelegenheit, das Wort Gottes zu lesen, die Predigt zu hören, irgendeine Botschaft zu hören, die ist verpasst, wenn wir sie wegen irgendetwas Belanglosem verpasst haben. Die ist verpasst. Es ist nicht harmlos. Darum sagt Hebräer im Kapitel 10 so eindringlich, dass wir nicht unsere Versammlung einfach so verlassen sollen, dort, wo die Gemeinde zusammenkommt, wenn sie sich versammelt. Wenn wir nicht einen triftigen Grund dazu, und das gibt es immer wieder, aber einfach so wegen belanglosen Gründen, wo wir andere Dinge durchaus getan hätten, aber das fällt weg. Das ist nicht so harmlos. Es kommt ein Punkt, da können wir es nicht mehr gut machen. Und es behindert uns in der Umgestaltung. Es verhindert diesen positiven Effekt, diesen sich selber verstärkenden Effekt. Denn es ist so, dass wir unter dem Wort Gottes, unter seinem Einfluss lernen, wie Gott zu denken. Wir lernen, wie Gott zu wünschen. Denken wir, Psalm 37, 4, habe deine Lust, dein Begierden, dein Wünschen auf den Herrn gerichtet, am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und unter dem Einfluss des Wortes Gottes lernen wir, für jeden Bereich unseres Lebens seinen Willen erkennen. Wir lernen, ein scharfes geistliches Unterscheidungsvermögen zu haben, den Unterschied zwischen geistlichen und fleischlichen Dingen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Hebräer 5 spricht darüber. Und unter dem Einfluss des Wortes Gottes lernen wir, alles geistlich zu beurteilen, auf alles geistlich zu reagieren, geistlich zu antworten. Ganz einfache Fragen. Zum Beispiel, was soll ich anziehen? Darauf geistlich die Antwort zu finden. Wie soll mein Äußeres sein? Darauf gibt es für dich ganz persönlich eine geistliche Antwort, gemäß den Prinzipien des Wortes Gottes. Was soll ich mir anschauen? Was soll ich für Musik hören? Wende diese geistlichen Prinzipien an und es wird dir klar, wenn der Geist nicht vernebelt ist durch Weltförmigkeit. Wie verbringe ich die Ferien? Oder welche Gefühle soll ich zulassen? Das ist ein reales Gebiet. Welche Gefühle lasse ich zu? Wende darauf die geistlichen Prinzipien an, gemäß 1. Johannes 2, 15 bis 17, gemäß Römer 12, 1 bis 2. Und es kommen noch weitere so zentrale Prinzipienstellen. Ja, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich denke, dass wir hier aufhören. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr doch diese Fragen noch einmal bewegt zu Hause. Unsere Lebensbereiche, dass wir die überprüfen. Eben, was prägt uns wirklich? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Von was lasse ich mich wirklich prägen? Dass wir uns auch nicht selbst betrügen, dass wir ehrlich und aufrichtig sind darin. Und bitten, Herr, zeig mir, was kann ich verändern? Es gibt oft Dinge, die wir selber verändern können. Nicht alles können wir selber verändern, aber es gibt viele Dinge, die können wir selber entscheiden und verändern an Bedingungen in unserem Alltag, was uns prägt oder nicht.